Der Titel dieser Predigt ist Einer für alle. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. So schreibt Paulus an die Korinther gegen das Ende hin in seinem ersten Brief und dann fährt er fort mit den Worten, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist, am dritten Tag nach den Schriften. Und zum Ende jenes Kapitels hin betont er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und dann im 47. Vers folgt das Wort, das uns jetzt zielgenau hinüberleitet in unsere heutige Betrachtung. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Gleich wie in Adam alle sterben. Was bedeutet das für uns? Woher kommt das? Was hat unser Sterben, nämlich unser Sterben mit Adam zu tun? Wir kennen ja etliche Worte wie aus Psalm 51, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Oder Römer 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Oder Römer 7,18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. All dem wird jeder ernsthafte Christ zustimmen. Aber was heißt Sterben in Adam? Wenn wir als wiedergeborene Christen und Leser des Wortes Gottes dazu unser Wissen, unsere Gedanken über das Evangelium in einer schriftlichen Arbeit kundtun sollten, was würdest du da schreiben? Und was weiß ich diesbezüglich? Es wäre ja prinzipiell eine einheitliche und fundierte Sicht zu erwarten. Jeder in Christus Gerettete genießt ja den Vorzug, von Gott gelehrt sein zu dürfen, nicht wahr? Dem aber widersteht unter Gotteskindern hier auf Erden allerdings ihre schier unausrottbare Vereinsmeierei, eine Art Klubzwang, der sich einer unweisen Vielfalt gemeindeeigener Einflüsse und Lehrmeinungen gegenüber sieht. Und da wird unter dem Zusammenspiel von menschlichen und dämonischen Wirkungen das Wichtigste, das Ursprüngliche, immer wieder aus dem Zentrum gerückt. Ich erinnere euch an das Evangelium, ist von daher immer ein aufrüttelnder, ein wichtiger Zuruf für alle, die Ohren haben, um zu hören, gerade in unserer Zeit. Gehen wir deshalb nun zu einem einschlägig hochkonzentrierten Text, dem Brief an die Römer, der uns die herrliche Grundlage göttlichen Wirkens um unseres Heils willen auf verständliche Weise eindrücklich ins Herz rückt. Als ich vor kurzem die neu herausgegebene vierte Auflage des Neuen Testaments von Professor Herbert Janssen in Händen hielt, bin ich beim Lesen aufmerksam geworden auf eine besonders einprägsame und dabei einfach klingende und doch so unendlich teure Wahrheit des Evangeliums Gottes, die da lautet, einer für alle. Beginnen wir also mit diesem wunderbaren Wort Gottes an uns. Es lautet so, und es steht in Römer 5, in den Versen 8 bis 11. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und im nächsten Vers folgt der für unsere heutige Predigt entscheidende Hinweis, der aufräumt mit etlichen landläufigen Missverständnissen. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Soweit der Text. Was will, was hat, was muss Paulus uns hier im Römerbrief im Kapitel 5 an dieser Stelle sagen? Nicht wenige Christen sind ja der Meinung, dass wir von Adam nur die Neigung zur Sünde geerbt haben als Erbsünde, weil wegen der ersten Verfehlung seinerseits sich die Neigung zum Sündigen auf seine Nachkommen ausgebreitet hat. Und dass jetzt deshalb jeder von uns Kraft dieser geerbten Neigung sündigen muss. Und sie klagen, durch Adam sind wir zu Sündern geworden, sind unter die Macht der Sünde gekommen und seinetwegen haben wir diese böse Natur. Die wesentliche Frage ist aber vielmehr die, ist dort im Garten in Eden nicht weitaus mehr geschehen, als dass einer gesündigt hat, der dann gefangen geblieben ist in seiner sündigen Natur und dieselbe dann auf alle Folgegenerationen vererbt hat? Gibt es nicht mehr Schreckliches von dort zu berichten? Was geschah uns allen tatsächlich durch Adams Sünde? Was war mit die schwerste Konsequenz seiner Übertretung von Gottes Gebot? Dem damals einzigen Gebot, das aber genügte, damit der Mensch es übertreten konnte. Wir erinnern uns, im 1. Mose steht, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und so war der Tod für uns alle das Meer, das dort kam. Das war die tragische Konsequenz. Alle Menschen starben. Alle starben dort im Garten in Eden. Alle Menschen, die je gelebt haben, alle, die jetzt leben und alle, die noch kommen werden auf diese Erde, sind in Adam dem Sterben verfallen. Das ist das Meer, das dort geschah. Und Paulus teilt uns hier den Grund mit, warum wir sterben. Nicht nur Adam starb an jenem Tag, sondern auch unser Tod ist dort inkludiert als Konsequenz seiner Übertretung. Und von daher kommt die Bestimmung, dass wir sterben müssen. Und das muss uns auch gesagt sein, wenn wir Menschen es auch nahezu ein Leben lang verdrängen wollen. Gott wusste, dass es so weit kommen wird mit uns, sonst hätte er nicht Christus vor ewigen Zeiten, lange vor dem Sündenfall, als das geschlachtete Lamm bezeichnet, als den Retter aus unserem Dilemma, wie sein Wort bestätigt im 2. Timotheusbrief. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Unsere Bestimmung zum Tod, die ist aber da. Sie ist gültig, sie ist unleugbar, ringsum ersichtlich, wie in Hebräer 9,27 steht, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und behalten wir dabei das Wörtchen einmal im Herzensgedächtnis. Wir werden damit später zu dieser Hebräerbriefstelle zurückkommen. Jetzt aber weiter mit der Tatsache, durch einen Menschen ist die Sünde und damit der Tod in die Welt gekommen. Und das heißt, weil Adam dort sündigte, ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. So sagt es Gottes Wort. Und so ist es auch. Unbestreitbar und unübersehbar. Zu allen ist hier die wesentliche Aussage. Auch zu jenen, die damals klarerweise noch nicht existent waren. Es betrifft alle. Auch die, die bis jetzt noch nicht da sind. Alle werden geboren unter dieser Bestimmung. Das sagt Römer 5,12 aus. Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wenn am Tage des Sündenfalls der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, der Tod als Lohn für die Sünde, dann bedeutet das in letzter Konsequenz, dass wir alle in Adam als unserem Vorvater ebenfalls an jenem Tag gesündigt haben. Erhalten wir das fest und listen wir die biblischen Aussagen noch einmal nacheinander auf. In Vers 12 steht, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, durch die Sünde Adams ist also die Sünde erst in die Welt gekommen und hat den Menschen ergriffen und durch Adams Sünde kam der Tod und so und nur so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Hier aber setzt auch das Evangelium von Christus sofort an, als da steht, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit der gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk, durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Der Tod herrschte von Adam bis Mose über alle, wenn sie auch nicht in gleicher Weise wie Adam gesündigt hatten. Aber durch den geschehenen Fehltritt Adams starben sie alle, Adam selber und alle kommenden Menschen. Der Tod herrscht über sie. So steht im Vers 17, infolge der Übertretung des einen kam der Tod zur Herrschaft durch den einen. Der Fehltritt Adams zog dann die Verurteilung des gesamten Menschengeschlechts nach sich. Durch sein Nichtgehorchen wurden alle Menschen, so auch wir, zu Sündern. Der Tod aller Menschen ist also einzig und allein auf die Sünde Adams zurückzuführen. Ebenso die Tatsache, dass alle Menschen Sünder sind, wie der Vers 19 sagt, gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Und es ist damit deutlich geworden, dass Paulus hier nicht den Tod von allen erklären will aus der individuellen Sünde von uns Menschen. Das verhindert schon zum einen die Wortwahl und so, weil hier ja steht, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen. Und das bedeutet, jeder Einzelne von uns stirbt aufgrund des Hereinkommens der Sünde in die Welt, als Folge durch den Fall des einen Menschen Adam. Paulus ist hier im gesamten Abschnitt vielmehr aber bemüht, das herrliche Evangelium aufzuzeigen, nämlich, dass so, wie der Tod aller auf Adams Sünde zurückzuführen ist, ebenso die Gerechtigkeit aller auf Christi Gehorsamstat zurückzuführen ist. Wie könnten wir sonst den Tod von Kleinkindern und Embryos verstehen, die noch nicht gesündigt haben, sich den Tod nicht zuziehen konnten durch eigene Schuld? Das Wort sündigen bezeichnet die Sünde ja immer als Tätigkeit und nicht als Zustand. Und die Zeitwörter dafür in die Welt kam, was Sünde und Tod betrifft, oder für Drang sowie sündigten, die stehen alle im Aorist. Das heißt, alles war seit Anbeginn so. Alle haben in Adam damals gesündigt. Der Tod drang damals zu allen Menschen hindurch, noch ehe sie alle geboren waren. Ebenso ist es im 19. Vers, da sagt das Wort Gottes, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Gleich wie steht hier dieses herrliche gleich wie im Wort Gottes. Hier ergibt sich damit, dass gleich wie damals mit der Sünde Adams im Garten in Eden alle Menschen sündigten, genauso waren auch alle Gläubigen in der Gehorsamstat Christi zugegen. Und daraus folgt nun ganz klar, Christi Gehorsam damals ist unser aller Gehorsam damals. Christi Leiden ist und wird uns angerechnet. Unvorstellbar herrliches Evangelium Gottes. Wenn einer für alle starb, dann starben alle. Starben in Eden und damals auf Golgatha. Steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es heißt im Römerbrief nicht, der Tod drang zu allen Menschen durch, weil alle sündigen. Das Zeitwort für sündigen steht hier nicht in der Gegenwartsform und auch nicht in der Mitvergangenheit, sondern im Aorist, in der vollendeten Vergangenheit. Dort steht, weil alle sündigten. Ja wann? Es bleibt nur eine einzige Antwort. Damals, als Adam sündigte, haben alle Menschen gesündigt, alle, die je existieren werden. Sünde und Tod kamen damals auf alle Menschen, weil alle Menschen mit Adams Sünde damals als schuldig identifiziert wurden. Das ist so wichtig zu verstehen. Sehen wir noch einmal hin, wie es in den entsprechenden 5 Versen unmissverständlich festgehalten wird von Gott. In der Übertretung des einen starben die vielen. Es starben praktisch alle. Das steht in Römer 5,15, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und so folgt die Konsequenz für die vielen, das heißt für alle Menschen, die je existieren werden. Es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Die Herrschaft des Todes in dieser Welt begann demnach mit Adams Übertretung. Aber die Herrschaft im Leben, die geschieht durch Jesus Christus im Überfluss der Gnade. Und so steht im Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Als Ergebnis der Übertretung des einen kam das Todesurteil über alle Menschen, über alle, die je existieren werden, als Nachkommen Adams. Über alle Menschen, deren Haupt als Rasse der erste Mensch Adam war. Und dann kam das Evangelium. Und dann steht, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Durch den Ungehorsam des einen sind die vielen zu Sündern geworden. Auch das gilt für alle Menschen, die je existieren werden. Da steht in Römer 5,19, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Die ganze Menschenrasse ist zum einen damit unausweichlich in Adams Sünde gefangen. Denn Adam stand und steht so für die Gesamtheit der menschlichen Rasse. Er war der Stellvertreter, er war der Repräsentant, er war ihr Haupt. Und Paulus lehrt damit hier nicht, dass damals die Menschen für ihre kommenden individuellen Sündentaten verurteilt wurden, sondern aufgrund der einen Tat des ersten Menschen. Denn Adams Sünde zog alle mit. Und aus diesem Zustand, aus der Gewalt des Todes und der Macht der Sünde, da gibt es auch kein Entrinnen, als nur durch Jesus Christus, der sein Leben dafür gelassen und es wieder genommen hat. So steht im 2. Korinther 5,14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Weil Adam starb, starben alle Menschen mit, nicht aber ohne Hoffnung, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Im 1. Korinther 15 steht, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In diesem Kapitel wird aber auch keineswegs die Verderbtheit unserer menschlichen Natur und unsere Verantwortung für unsere eigenen individuellen Sünden geleugnet. Hier geht es aber um die generelle Aussage, dass wegen der Sünde Adams alle je existierenden Menschen seit damals als Sünder behandelt und verurteilt wurden. Verurteilt zum physischen Sterben und zum Ausschluss aus dem Paradies. Der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, aufgrund dessen, dass sie alle sündigten in der Sünde jenes ersten Menschen. Der Tod kam deshalb auf alle Menschen auf der juristischen Grundlage, dass mit Adams Sünde alle Menschen sündigten, das heißt die ganze Rasse sündigte in ihrem Haupt. Und durch die Sünde jenes ersten Menschen kam der Tod in die Welt und so drang mit der Sünde des ersten Menschen der Tod zu allen Menschen durch, weil sie damit alle sündigten. In und mit dem Sündenfall des ersten Menschen fiel damit die gesamte Menschheit und in seinem Ausschluss aus dem Paradies wurden alle ausgeschlossen. In seiner Verschuldung wurden alle zu schuldigen. In seiner Verurteilung wurden alle verurteilt zum Sterben. Aber wie konnten sie denn verurteilt werden, wenn es sie damals noch gar nicht gab? Weil sie durch das Haupt des Menschengeschlechts vertreten waren. Alle teilen das Los des ersten Menschen, weil er als Haupt und Repräsentant der Rasse handelte. Und deshalb nehmen sie teil an seinem Los durch seine Sünde, wie es heißt, denn gleich wie in Adam alle sterben. Ebenso sind aber jetzt alle, die sich mit Christus verbinden lassen, in und mit Christus vor Gott gerechtfertigt. Adam handelte als Vater, als Haupt und als Repräsentant seiner Nachkommenschaft, der ganzen Menschheit. Was er als ihr stellvertretender Handelnder tat, tat die gesamte Menschheit. Und was daher mit ihm geschah, als Gottes Urteil über ihn, geschah mit der ganzen Menschheit. Ebenso ist es bei Christus. Als ihr Mittler handelte er als juristische Person des öffentlichen Rechts vor Gott, als Haupt und Repräsentant aller an ihn Gläubigen, aller, die sich von ihm absolut abhängig machen. Christus starb stellvertretend für uns, stand wieder auf aus den Toten und ging für uns hinter den Vorhang. Als Adam sündigte, hat er die gesamte Menschheit mitgerissen. Insofern gilt Adam als ein Typus des Kommenden, des Christus, als des letzten Adam. Die Handlungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die gelten ja als Handlungen derjenigen Person, die sie vertritt. Adam nun handelte als eine juristische Person des öffentlichen Rechts, eingesetzt durch Gottes Verordnung. Gott zeugte ihn, den Menschen, nach seinem Bild und Gleichnis, steht in 1. Mose 5,1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Und insofern war Adam ein Behältnis, als er sich fortpflanzte in allen nach ihm kommenden Generationen, so wie er war. Da steht in Apostelgeschichte 17, und er, Gott, hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Wenn Adam also sündigte und schuldig wurde, sündigte die gesamte Menschheit mit ihm und wurde schuldig mit ihm. Und so wie durch Adam der Tod in die Welt kam, kam deshalb der Tod auf die ganze Menschheit. Der Tod war das Strafurteil. Adam wurde aus dem Paradies und damit vom Zugang zum Lebensbaum ausgeschlossen. Sein Leib wurde der Macht des Todes unterworfen und damit war auch die gesamte Menschheit aus dem Paradies ausgeschlossen und dem Tod unterworfen. Welchen Tod? In der Erfahrung war es zunächst der leibliche Tod, aber der war ja lediglich das äußere Zeichen, die Auswirkung. Denn Tod ist ja mehr als leibliches Sterben, wie auch Leben mehr ist als leibliches Leben. Und es geht ja schließlich um die Ewigkeit. In Römer 6,23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und die Sünde, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod, so schreibt Jakobus in seinem Lehrbrief. Und danach schreibt er, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und als damals die Sünde kam, kam folgerichtig auch der Tod. Adam starb an dem Tag, an dem er sündigte. Der Tod zog in seinen Leib ein und der Mensch wurde vom Leben und vom Lebensbaum ausgeschlossen und damit hat er die Quelle des göttlichen Lebens, aus welcher er zuvor täglich gelebt hat, verloren. Christus aber ist gekommen, dass wir das Leben haben. Und das ist die frohe Botschaft. Christus hat uns vom Gericht und vom ewigen Tod errettet. Nicht aber von allen Versuchungen zur Sünde, damit wir inne werden und verstehen, worum es hier jetzt geht. Denn wir sind jetzt in der Lage, in Christus und durch Christus zu widerstehen und zu überwinden. Leben, Leben im Überfluss, Gnade und Gerechtigkeit vor Gott ist uns in ihm, in Christus geworden. Und Paulus beschreibt dann im 7. Kapitel seine Zerrissenheit, den Zwiespalt im natürlichen Inneren eines Christenmenschen, in dem, was von Adam übrig ist, im Fleischlichen. Und da steht, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Demgegenüber erklingt in Christus dann sein freudiger Ausruf am Ende des 7. Kapitels, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Und dann setzt er triumphierend fort im Römer Kapitel 8, in den ersten beiden Versen, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und gemäß dem Geist wandeln heißt ja nicht, dass ich weiter selber aus eigener Kraft der Sünde im Fleisch zu widerstehen versuche, sondern dass ich jetzt und in Hinkunft hier auf dieser Erde aus dem Vermögen leben darf, dass Christus mir dazu reichlich darreicht. wer anders gesinnt ist, wer weiter aus sich selber, aus der eigenen Kraft lebt und versucht, sein abtrünniges Leben in den Griff zu bekommen, der verwirft die Gnade und der verwirft den Sohn Gottes und das gute Evangelium und zieht sich Gottes Zorn zu. Ich erinnere euch an das Evangelium, an die gute Botschaft von Christus für uns und Christus in uns. Und so sagt uns der Apostel und fügt hinzu, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Liebe Geschwister, was wir heute hier verhandeln, ist ein ganz intensives Stück Evangelium. Und was wir als ernsthafte Christen deshalb tagtäglich dazu erleben, ebenso. Jahrelang habe ich mich gefragt, warum gewisse Dinge nicht weichen in meinem Glaubensleben. Manches war ihr Weg, das Rauchen zum Beispiel. Als ich glauben durfte, dass es keine Macht mehr hat über mich, weil der Herr für mich gestorben ist am Kreuz, da war dann das Verlangen nach den Zigaretten tot. Damals war ich 30 Jahre alt. Jetzt aber, 39 Jahre später, muss ich bekennen, andere Versuchungen blieben aber bestehen. Und ich habe hin und her überlegt, wieso, habe gebetet, immer wieder, und bin doch, wie viele meiner Mitbrüder und Mitschwestern, angreifbar geblieben. Es ist nicht alles der gleiche Tabak. Die Sucht von damals, die war weg durch Christus, völlig weg. Der große Rest aber plagte mich weiterhin. Ich wusste lange nicht, wie das geht, in Christus Jesus sein und nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und wie sich das auswirken soll in mir, dass das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus mich frei gemacht hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin ja immer wieder gefallen. Langsam aber, mit den Jahren, begann ich zu begreifen, dass ein Thema wie das heutige nicht verstanden werden kann von mir, ohne diesem Glaubenskampf ausgeliefert zu sein und mitunter auch tausende Male zu unterliegen, wenn ich auch in Christus immer wieder in denselben Fällen Sieg haben durfte über die entsprechende Versuchung. Und da begann ich zu überlegen, wie viel wir vom guten Evangelium Gottes wohl falsch verstehen, falsch deuten, sei es nach Art des betreuten Denkens einer Gemeindemeinung, sei es der versteckte Rest an Bosheit, wie Jakobus 1,21 geschrieben steht, in meinem sündigen Herzen, der mich zu manch persönlich gefärbter Auslegung und Handhabung biblischer Texte verführt, seien es soziale oder humanistische oder auch machtherrschende Gedanken und Wesenszüge. Wie sehr, wie weit ist manches von Gottes Wahrheit entfernt, dass wir uns selber für biblische Erkenntnis verkaufen und auch andere damit wegführen von Christi Heil, wo wir also Recht zu Unrecht machen und noch dazu weder vor uns selber noch vor anderen negativ auffallen dabei, war uns denn klar, als wir, sagen wir, erst wenige Jahre lang gläubig waren und die Bibel mehrmals durchgelesen hatten, wie sich das mit dem heutigen Thema verhält, wie sich das Kommen der Sünde und des Todes in diese Welt vor Gott darstellt, war uns sonnenklar, dass einer für alle gesündigt hatte? War uns das klar, einer für alle, nach beiden Richtungen, der Erste zum Tod, sowie der letzte Adam zum Leben, der eine als der Erste und der andere als der zweite Mensch? War uns klar, was das bedeutet für uns? So steht auch geschrieben in 1. Korinther 15, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Der erste Mensch ist von der Erde, er ist irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel und in Hebräer 9. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und weiter, in diesem Zusammenhang ist uns klar geworden, dass wir, ja auch wir, an Jesu Gehorsamstat teilhaben und was das bedeutet, nämlich seinetwegen vor Gott gerechtfertigt zu sein, in Christus. Aber haben wir als wiedergeborene Christen nicht trotzdem oft versucht, uns zu verbessern, selber, wir selber, unsere Sündernatur, statt auf Christus zu bauen wo wir Arges an uns gefunden haben, uns verbessern, obwohl wir das meiste gar nicht erkennen. Davon hält Gott absolut nichts, weil der Mensch, weil das Fleisch nicht verbesserbar ist, sondern es musste abgetan werden in seinem Sohn am Kreuz, weil Christus sterben musste und auferstehen musste, damit wir in einem neuen Leben wandeln können, damit die Gnade, nämlich Gottes Einfluss in unserem Leben überströmend wirksam sein kann, in den Versuchungen, in den Bedrängnissen, in den Nöten und Ängsten. Jeder in Christus, neugeborene Christ, könnte, ja kann, das jederzeit erleben. Aber wird das unter uns auch so verkündigt? Wird das so geglaubt und realisiert? Verkündigen nicht viele eher ein Anti-, ein Ersatzchristentum durch den Menschen? Erklär mir doch einer, der von Menschen gelehrt wurde, die Auswirkung des Wortes, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das erklär mir einer, der von Menschen gelehrt wurde. Oh ja, wir irren mannigfaltig. Aber das ist ja kein Ruhekissen, kann keine sein, keine Ausredemöglichkeit, denn es geht ums Ganze, es geht um die Ewigkeit für uns und unseren Nächsten. Gott sagt, hin zur Weisung, hin zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot, so steht es in Jesaja 8. Also weg von der Einbildung, weg von jeglicher opportunistischen Auslegung, weg von unserer fleischlich orientierten Theologie. Wir alle dürfen, ja müssen von Gott gelehrt sein. Und wir sind es auch, wenn wir uns als Rechtschaffene an Christi Auslegung halten, an die des Meisters der Schrift, der keinen von uns verführt und die Wahrheit nicht zurückhält. Wie Jakobus schreibt in 1,5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ich erinnere euch an das Evangelium, sagt der Apostel. Ja, wir können gar nicht oft genug erinnert werden vom Heiligen Geist an das gute Evangelium Gottes, an seinen unendlich herrlichen Heilsplan. Da steht in Epheser 3,11, den er ja nach dem Vorsatz der Ewigkeiten gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und da, wo einer für alle gesündigt hat und so der Tod zu allen gekommen ist, da ist wiederum einer, nämlich Christus, Gottes Sohn, für alle gestorben und auferstanden, damit wir ewiges Leben und volle Genüge haben. Da heben wir die Augen auf, schauen wir hin auf die Offenbarung, sehen wir, was längst schon Wirklichkeit ist vor Gott, das Ergebnis seines herrlichen Evangeliums von seinem Sohn für uns alle Menschen. Da steht in Offenbarung 5, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und weiter in Offenbarung 7, ab Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.